Wir sind in der letzten Predigt unserer Adventsreihe König der Endzeit. Und ich lese mit uns etwas längere Texte heute, zwei an der Zahl, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Lein stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Wir sind hier recht am Ende der Offenbarung, wo deutlich wird, wie endet unsere Zeit und was kommt auf uns zu. Und hier wird das Bild aufgegriffen von Jesus als dem Bräutigam und von der Gemeinde als der Braut. Ich glaube, hilfreich ist zu wissen nochmal, wie ist die jüdische Kultur denn an dieser Stelle? Dort ist es so gewesen, dass Braut und Bräutigam sich verlobt haben und dass diese Verlobung schon rechtlich bindend war. Das war ein rechtlich bindendes Eheversprechen. Das heißt, eigentlich rechtlich gesehen war man schon verheiratet bei der Verlobung, anders als es heute in unserer Kultur der Fall ist. Das heißt, man hat sich verlobt und der Bräutigam, der hat dann das Haus vorbereitet, gebaut, ausgestattet, sodass dann in dieser Zeit, wo der Bräutigam das Haus vorbereitet hat, die Braut sich auch vorbereitet hat auf die Hochzeit. Und wenn es dann der Zeitpunkt war, dass alles fertig war, dann ist der Bräutigam zu der Braut nach Hause gekommen und hat sie praktisch abgeholt, heimgeholt, in das neue Haus gebracht. Und dort wurde dann Hochzeit gefeiert. Und dort wurde dann letztendlich die Ehe zelebriert. Und das ist so das Bild, was wir vor Augen haben müssen, wenn wir lesen, es geht um Jesus, den Bräutigam, und es geht um die Gemeinde als Braut. Das heißt, als Jesus hier auf dieser Erde war, da ist er gestorben und auferstanden und damit hat er praktisch sich eine Brautgemeinde erkauft. Und das sind alle, die gläubig geworden sind. Und da gehören wir mit dazu. Also wir sind praktisch in diesem Status, wir sind die Verlobte von Jesus in diesem Bild. Das heißt, wir sind in einer Wartehaltung. Unser Bräutigam Jesus, der ist nicht hier, sondern der ist jetzt nach Hause gegangen zu seinem Vater und bereitet Wohnungen vor für die Brautgemeinde. Also er ist schwer beschäftigt, wie auch immer wir uns das vorzustellen haben, aber er bereitet einen Platz vor, der für uns zu Hause sein soll, der Heimat sein soll, wo er mit uns Gemeinschaft haben möchte in Ewigkeit. Und wir sind die Braut und wir warten ab, bis er kommt und uns heimholt in dieses Zuhause. Das ist das Bild, was wir hier haben. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Mensch, mit dem Bild kann ich gar nichts anfangen. Ich als Braut, als Teil der Braut, ich glaube, Männern fällt es da manchmal ein bisschen schwer, sich in das Bild hineinzuversetzen. Vielleicht warst du mal Bräutigam und weißt noch, wie sich das angefühlt hat, Bräutigam zu sein. Aber wenn wir von Braut sprechen, dann haben wir ja immer weiße Hochzeitskleider vor Augen. Und wenn du dich jetzt in so einem weißen Hochzeitskleid wiederfinden müsstest und du bist ein Mann, dann ist das irgendwie schräg. Und so haben wir manchmal nicht so gut den Zugang zu solchen Bildern und denken, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist irgendwie zu weit weg. Das ist irgendwie schräg. Deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, ja, worum geht es denn hier eigentlich? Also es geht ja nicht jetzt um dieses Bild von Hochzeit, sondern es geht ja um tiefer liegende Wahrheiten. Was will er denn damit ausdrücken? Also worum geht es Gott, wenn er zu uns in solchen Bildern spricht? Dann verwendet er solche Bilder, damit wir verstehen, was sein Herzensanliegen ist, damit wir es tiefer greifen können. Gott spricht hier vom Bild der Ehe. Und in unserem menschlichen Leben ist das Bild der Ehe das Bild von der stärksten Intimität, die man haben kann. Also wo Mann und Frau eins werden auf allen Ebenen des Lebens. Und das ist das, was Gott ja für uns vorbereitet hat, wo er sagt, ja, dafür habe ich euch bestimmt, dass ihr eines Tages mit mir ganz eins seid. Und dass wir keine Trennung haben, sondern dass wir mit Gott in dieser innigsten Form von Gemeinschaft leben können. Und da sagt er, das passiert bei dem Hochzeitsmahl des Lammes, da wird das gefeiert. Jetzt sind wir aber in der Zeit der Verlobung. Das heißt, alle Arten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, hier auf dieser Erde, entsprechen noch nicht diesem vollkommenen Status der innigsten Gemeinschaft mit Gott, die wir eines Tages haben werden. Das heißt, wenn du dich fragst, hier auf dieser Erde, in deiner Beziehung zu Gott, Mensch, ja, da fühle ich mich noch nicht so hundertprozentig angekommen oder da spüre ich, da geht irgendwie noch mehr. Vielleicht ist auch eine Unzufriedenheit, eine Sehnsucht da, dass da noch was kommen müsste, dann sage ich dir, das ist ganz normal. Und besser, du spürst diese Sehnsucht, dass es noch nicht hier so ist, wie es sein sollte. Das ist unser Stand, in dem wir leben. Wir sind im Verlobungsstatus. Wir sind noch nicht verheiratet. Es ist gut, diese Sehnsucht wahrzunehmen, mit der Gott uns ausgerüstet hat, dass wir innerlich lebendig werden, auch mit einer heiligen Unzufriedenheit an manchen Punkten. Und wenn wir denken, wir hätten hier schon alles oder alles müsste auch in dem Leben hier für uns greifbar werden, dann setzen wir uns unter einen enormen Druck und das wird nicht funktionieren. Sondern wir haben hier immer diesen Vorbehalt, wir sind in dieser Verlobungsphase. Die Hochzeit kommt noch. Ich glaube, ein Punkt, der noch wichtig ist, damit wir das auch richtig verstehen, in all unseren menschlichen Beziehungen, in allen Ehebeziehungen, Mann, Frau, da ist es ja so, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und dass man da auch nicht sagen kann, boah, jetzt sind wir verheiratet und jetzt ist die Vollkommenheit da, sondern dann kommen Phasen, die sind herausfordernd, Phasen der Distanzierung, wo man sich wieder annähert. Also es ist ein Rauf und Runter in der emotionalen Bewegung. Und für uns Menschen ist das auch normal. Wenn wir jetzt aber das Bild haben, Gott, er hat die Brautgemeinde und Hochzeitsmahl des Lammes. Und was wird das denn dann für eine Ehe sein, für eine intime Gemeinschaft mit Gott? Ich glaube, das wird eine gleichbleibende, stabile Beziehung sein. Gott ändert sich nicht. Und da werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das heißt, auch da hält Gott noch etwas für uns bereit, anders als es hier auf der Erde ist, auch in der Beziehung mit ihm, wo wir das noch nicht so stark greifen können. Aber dann werden wir es greifen. Und dann wird Gott uns ganz nah sein. Und dann wird, glaube ich, diese Herausforderung des Lebens an der Stelle nicht mehr so sein. Sondern wir werden hier einfach nur bei ihm zur Ruhe kommen, wie es der Hebräerbrief sagt. Ein zweiter Punkt hier aus diesem Bild von der Verlobungszeit. Da ist davon die Rede, dass die Braut sich hier schön macht für das Fest. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, fällt mir gerade ein hier. Damit ich hier nichts verpasse, ich bin jetzt zu schnell nach vorne gegangen. Also zurück zur Sehnsucht nochmal. Die Sehnsucht, die wir in unserem Leben haben, Sehnsucht letztendlich nach Gott selbst, Sehnsucht nach dieser Intimität mit ihm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass diese Sehnsucht Raum braucht in unserem Leben. Also ich möchte dich fragen, wie viel Sehnsucht nach Intimität mit Gott hast du? Oder bist du irgendwie zufrieden, ich sag mal, mit diesem Verlobungsstatus, dass du sagst, naja gut, da kommt auch nichts mehr. Wenn du in deinem Leben reinschaust, frage ich dich, gibt's da diesen Punkt, wo du sagst, ja, ich wünsche mir, dass Gott mir noch mehr begegnet. Ich wünsche mir, dass ich noch mehr von Gott erkenne. Ich wünsche mir, dass ich noch mehr für ihn unterwegs sein kann. Oder bist du da abgelöscht und sagst, nee, ist so gut, wie es ist. Frag dich doch mal, wie du an dieser Stelle in deiner Beziehung mit Gott vielleicht im nächsten Jahr, wie du mehr Raum machen kannst. Also Sehnsucht ist ein spannendes Thema. Sehnsucht braucht immer Raum. Da unser Leben voll ist mit anderen Sachen, voll gemüllt mit anderen Sachen, da kann für Sehnsucht kein Raum entstehen. Und aus meiner eigenen Beobachtung stelle ich fest, da wo ich mein Leben voll habe mit Dingen, die auch nicht unwichtig sind vielleicht, aber mit vielen Terminen oder mit vielen Aufgaben, da entsteht wenig Raum für Sehnsucht. Da bin ich mit mir selbst auch nicht gut in Beziehung oder mit mir selbst nicht gut verbunden. Das heißt, ich nehme mich und mein Herz nicht gut wahr. Das heißt, ein Schritt hin, dass Gott mir intensiver begegnen kann, ist, dass ich runterkomme und zur Ruhe komme und erstmal mich selbst auch wieder neu wahrnehme. Wir waren vor 2 Wochen im Kloster mit einer Gruppe aus der Gemeinde hier. Das ist immer ein spannender Moment. Leon war auch dabei. Und das ist gar nicht so einfach manchmal. Diesmal waren sogar mehr Männer als Frauen da, was ich sehr gefeiert habe. Und Männer tendieren dazu, noch stärker in diesem Funktionsmodus zu sein und ja, hochgetaktet und die Arbeit und der Stress und dann auch positiv gepusht zu werden in diese Richtung. Und dann hat man vielleicht die Erwartung, dass jetzt in diesen Tagen der Stille Gott auf einmal sich wahnsinnig offenbaren müsste. Und jetzt redet er aber deutlich. Und meine Beobachtung ist, das geschieht nicht so einfach. Sondern ich muss erstmal bei mir selbst ankommen und runterfahren, dass ein Raum entsteht, wo ich mich selbst wieder spüre und da, wo ich bei mir bin, wo ich meine Gefühle wahrnehme, wo ich meine intensivsten Gedanken wahrnehme, wo ich meine Baustellen des Lebens wahrnehme, wo ich bei mir bin in der Gegenwart, da nehme ich auch Gottes Reden in diese Gegenwart wahr. Wenn ich mit mir überhaupt nicht in Beziehung bin, sondern einfach nur mache und tue, da ist Gott auch weit weg. Da höre ich ihn nicht, weil ich gar nicht bei mir bin. Deswegen ist der erste Punkt eigentlich, wenn es darum geht, Intimität mit Gott neu zu entwickeln oder diese Sehnsucht neu zu kultivieren, für mich ist der erste Punkt, komm erstmal bei dir an. Entschleunige mal. Komm mal zur Ruhe. Guck mal, wie du in deinen Kalender Stille einbaust, dass du Gott wieder wahrnimmst. Und dann ist es eigentlich, das ist meine Erfahrung, ist es fast automatisch so, dass du sensibel wirst für das Reden Gottes, wenn du zur Ruhe kommst. Obwohl Gott schon immer geredet hat, aber ich habe es vielleicht nicht wahrgenommen. Überleg dir doch mal für das nächste Jahr, wie du vielleicht hier deine Beziehung zu Gott neu gestalten kannst, wie du entschleunigen kannst. Ich habe mir wieder neu vorgenommen, öfter spazieren zu gehen. Zu sagen, ich gehe in der Woche will ich versuchen, 3 bis 4 Mal rauszugehen und einfach nur in der Natur anzukommen, weil ich merke jedes Mal, es tut mir gut. Aber ich mache es dann so selten, weil so viele andere Sachen zu tun sind. Suche diese Zeit mit Gott und gib Raum und probier vielleicht auch mal neue Sachen aus. Eine Zeit der Stille kann Wunder bewirken in deinem Leben. Such nicht automatisch irgendwie mehr Input, die Lösungen irgendwie für Sachen, sondern schaff einfach mal Raum und guck mal, was passiert. Und schaue, was dich geistlich lebendig macht. Und jeder von uns hat andere Sachen, die ihn geistlich lebendig machen. Der eine, der hat einen Zugang zu Musik, dann öffne dich für Musik und höre diese Lieder, die dich lebendig machen. Also geh dem nach, wo du spürst, dass Gott dich berührt. Vielleicht sind es Predigten, vielleicht ist es deine persönliche Bibellese, vielleicht sind es Gespräche mit anderen Leuten oder Bücher, die du liest. Aber schaffe Raum dafür. So, jetzt kommen wir zur Vorbereitung der Braut. Die Braut hat sich vorbereitet und schön gemacht und auch im Menschlichen hier bei uns, das läuft ja ganz genauso. Ja? Also wenn wir Hochzeit feiern, dann sieht das Brautpaar immer schön aus. Ja? Die kommen jetzt nicht irgendwie, naja, gerade von der Arbeit geschwitzt und so ungestylt, sondern die sind vorbereitet, besonders die Braut ist vorbereitet und hat sich schön gemacht. Und auch wir als Gemeinde oder als Gläubige, wir sollen uns vorbereiten für dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus kommt wieder, er holt die Braut heim. Die Frage ist ja, sind wir vorbereitet und wie sieht eine Vorbereitung aus? Und hier in diesem Bibeltext, das ist ein bisschen verschachtelt. Da sind eigentlich so 2 Dinge, die anklingen. Also zum einen wird gesagt, dass die Braut ein weißes Kleid bekommen hat, also in einer wie in einer passiven Art und Weise, es wurde ihr gegeben. Andere Bibelübersetzungen machen das deutlicher als hier diese moderne Übersetzung. Das heißt, sie wurde praktisch passiv beschenkt mit diesem weißen Kleid, sie wurde damit ausgestattet und gleichzeitig wird jetzt hier gesagt, dieses weiße Kleid, das sind die guten Taten, die das Volk Gottes getan hat. Also das aktive Tun. Also beide Seiten werden hier angesprochen. Manchmal kann es ja, glaube ich, als Braut ziemlich stressig sein, wenn man sich vorbereitet. Ich weiß nicht, ich kann mich da jetzt nicht ganz reinversetzen, so, aber so diese Frage, bin ich gut genug vorbereitet? Bin ich schön genug für diesen Anlass? Bin ich schön genug für den Bräutigam oder für die Festgemeinde? Bin ich diesem Anlass angemessen vorbereitet? Und dann die Frage, ja, was wenn nicht? Was wenn nicht? Und dann kommt da so ein Druck vielleicht rein. Und auch hier bei dieser Thematik, die Braut, Jesu soll sich vorbereiten, ich weiß nicht, was bei dir mitschwingt, bei dieser Vorbereitung. Vielleicht ist das auch mit Angst und Sorge verbunden. Ja, was ist, wenn ich meine Vorbereitung als Christ für die Wiederkunft von Jesus, wenn ich die versemmel? Wenn ich mich nicht so schön rausputze, wie er es erwartet? Was ist denn dann los? Was ist, wenn ich als Brautgemeinde, wenn ich zu unschön daherkomme, wird mich der Bräutigam dann ablehnen? Kennt ihr solche Gedanken irgendwie? Ja, so. Ich glaube, das ist irgendwie menschlich in uns und da ist auch manchmal eine Unsicherheit mit verbunden. Und manches ist berechtigt, manches ist aber auch unberechtigt, glaube ich. Und mir ist wichtig, dass wir hier das ein bisschen klarkriegen. Also nochmal die Erinnerung an die jüdische Hochzeit und an dieses ganze jüdische Verlobungsprozedere. Da war es ja so, dass das Paar sich bei der Verlobung schon die Ehe versprochen hat, und das war rechtlich bindend, sodass dann, als die Frau, die Braut, sich vorbereitet hat und dann der Bräutigam kam, um sie heimzuholen und Hochzeit zu zelebrieren, das war ja nicht der Punkt, wo der Bräutigam auf die Braut hätte schauen können, um zu sagen, boah, du bist aber nicht gut vorbereitet hier und jetzt heirate ich dich nicht. So war es nicht, sondern sie waren ja schon miteinander verbunden, rechtlich gesehen. Das heißt, es ging an dieser Stelle nur noch darum, die Hochzeit zu feiern und die Ehe zu zelebrieren. Okay? Wir haben von unserem Denken, haben wir Hollywood vor Augen. Gibt ja diese Filme, mir fallen immer die Titel nicht ein, aber ihr wisst, ihr habt die auch vor Augen, das ist auch ganz lustig teilweise, wo dann die Braut dann dasteht und der Bräutigam, warum auch immer, sagt, nein, will ich nicht, oder die Braut rennt weg, wie auch immer. Also wo das irgendwie konfus ist und nicht schön ist, es endet nicht gut. Das Bild hier von der jüdischen Hochzeit ist anders. Die sind schon verheiratet an der Stelle und jetzt wird nur noch gefeiert. Das heißt, dieser Faktor der Unsicherheit, bin ich schön genug vorbereitet, ist hier nicht ausschlaggebend an dieser Stelle. Ich möchte an dieser Stelle betonen, was, glaube ich, hier wichtig ist. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir schon Teil seiner Braut und dann gehen wir seiner Wiederkunft nicht mit dieser Ungewissheit entgegen, weil wir können uns nie gut genug vorbereiten und schön genug sein, dass wir mit unserer eigenen Schönheit den Bräutigam Jesus jetzt so doll beeindrucken könnten, dass er sagt, Mensch, jetzt bist du aber schön genug, dass ich dich annehme. Sondern er nimmt uns an, weil er mit seinem Blut für uns bezahlt hat und er macht uns würdig. Er macht uns schön. Er umkleidet uns mit dem weißen Kleid der Gerechtigkeit. Das ist nicht, dass wir toll und gut sein müssen. Und trotzdem sagt hier das Wort Gottes, hey, die Braut bereitet sich vor, indem sie gute Taten tut. Also wir haben einerseits dieses Passive, wir werden beschenkt mit all dem, was Gott für uns gibt. Auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, aktiv auch in dem zu leben und dem Raum zu geben, was Gott uns schon geschenkt hat. Und das wird hier ausgedrückt mit diesem Ausspruch, wir sollen gute Taten tun, wir sollen Gutes tun, wir sollen die gerechten Taten tun. Wir sollen mit Gott unterwegs sein und das soll sichtbar werden. Wir sollen aus diesem von Gott beschenkt sein heraus leben. Wir sollen das Gute, das wir bekommen haben, weiterfließen lassen. Nicht um den Bräutigam zu bestechen, sondern um deutlich zu machen, hey, wir sind eines Geistes, wir sind eines Sinnes. Wir nehmen das Wesen des Bräutigams an, indem wir genauso handeln, wie er auch gehandelt hat. Wir gehören zusammen, wir leben das, was er uns gegeben hat. Es ist ein ganz natürlicher Weg, so zu handeln. Das Gute, das wir tun, bringt Gott Ehre, bringt Jesus Ehre, weil es ihm entspricht. Es weist auf ihn hin und nicht auf uns. In dem Guten, das wir anderen tun, sollen wir nicht selbst aufstrahlen, Mensch, guck mal, wie toll ich bin, sondern Jesus soll aufstrahlen, dass Menschen sehen, boah, das ist ja hier Jesus, das ist eine andere Kraft, das ist eine andere Liebe, eine andere Qualität. Ich möchte dich fragen, wie kannst du neu Gutes tun? Wo kannst du etwas von dem Guten, das Gott dir gegeben hat, weitergeben? Wie kann das Gute, was in uns ist, durch den Geist Gottes, wie kann das mehr zu den Menschen dringen? Frag dich das doch mal. Für nächstes Jahr vielleicht ganz konkret. Und vielleicht ist es auch gut, manchmal da ganz neue Wege zu gehen und zu überlegen, ja, wie kann das denn in meinem Umfeld gelingen? Und das ist ja gar nicht so einfach manchmal. Und auch da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns da leitet. Wenn Jesus wiederkehrt, wird das für seine Nachfolger ein schöner Moment sein. Das wird der Fokuspunkt all unserer Sehnsucht sein, wo klar wird, Mensch, jetzt ist Gott da und jetzt schreibt er Geschichte und jetzt feiern wir seinen Sieg. Es wird ein guter Moment sein für seine Nachfolger. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist ja ein Festmahl und irgendwie keine Beerdigungsfeier oder so, ja, wo alle traurig sind. Das ist große Freude. Aber die Bibel spricht auch davon, dass das nicht für alle Menschen automatisch so sein wird. Und da möchte ich den nächsten Abschnitt mit uns lesen. Die Verse 11 bis 16. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt war. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden, reitend und in reines, leuchtend weißes Lein gekleidet, die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Die Wiederkunft von Jesus wird nicht so passieren wie Weihnachten, dass das niedliche kleine Jesus-Baby da ist, was in der Krippe liegt und wo wir alle sagen, Mensch, wie süß. Es wird einen anderen Charakter haben. Es wird auch nicht so sein wie der liebe Heiland, der mit seiner großen Liebe jetzt alle Menschen einhüllt und alle jetzt automatisch bei ihm geborgen sind und alle sind beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei, sondern die Bibel spricht hier eine deutliche Sprache. Also wir haben eben gesehen, da sind diejenigen, die beim Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind und das sind die Jesus-Nachfolger, die Leute, die Ja gesagt haben zu ihm, die mit ihm unterwegs sind hier auf dieser Erde. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Und an dieser Stelle tritt Jesus jetzt nicht als der auf, der alles mit seiner Liebe zudeckt und sagt, na, ist nicht so schlimm und am Ende wird alles gut und so, sondern er tritt hier als der gerechte Richter auf. Und das ist ein Bild, was wir nicht so doll gern haben und auch nicht so vor Augen uns gerne ziehen, weil das irgendwie auch ein bisschen herausfordernd vielleicht ist. Der gerechte Richter, der urteilt nach seinem Maßstab. Er beurteilt, was ist gut, was ist böse, was ist gerecht, was ist ungerecht. Wer ist ihm nachgefolgt und wer nicht? Und unser Zeitgeist, der sagt, hey, du kannst so leben, wie du willst. Du kannst auch so glauben, wie du willst. Du kannst an was glauben, wie du willst. Alles in Ordnung, mach dein eigenes Ding. Und das kann man auch in seinem Leben hier auf dieser Erde. Kannst du so machen. Aber der Punkt ist, dass es am Ende des Lebens Konsequenzen gibt für das, wie wir gehandelt haben und welche Entscheidungen wir getroffen haben. Da ist es dann nicht alles egal, sondern da ist dann Gott derjenige, der Richter ist, der mit seinem Maßstab kommt und der seinen Maßstab drauflegt und sagt, hey, wie habt ihr denn gelebt? Also als Geschöpfe von Gott sind wir Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Gott spricht in unser Leben rein, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch Umstände und wir sind ihm eine Antwort schuldig mit unserem Leben. Und das letztendlich ganz egal, wie wir geprägt sind, ganz egal, was unsere aktuelle Kultur ist, ganz egal, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das jetzt irgendwie übergriffig finden. Ja, wie kann Gott denn so handeln? Wie kann Gott sich als Richter aufspielen? Gott spielt in einer anderen Liga. Wir sind Menschen, wir sind alle auf einer Ebene. Gott steht ganz oben drüber. Der hat das Sagen und der macht die Ansagen und der richtet, aber er richtet gerecht. Wenn Gott sein Urteil fällt über Menschen, dann brauchen wir keine Sorge haben, wo wir denken, Mensch, ist das nicht zu streng oder hoffentlich kommt kein Fehlurteil dabei raus. Manchmal liest man das ja, ne? Irgendwie Geschworenengerichte in den USA, die verurteilen Leute und 20 Jahre sind die im Knast und irgendwann stellt sich raus, war gar nicht so. Der wurde falsch verurteilt. Bei Gott wird das nicht vorkommen, sondern Gott ist der gerechte Richter. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, dass Jesus als der gerechte Richter kommt. Vielleicht hast du da auch Vorbehalte oder denkst, oh Hilfe, das ist ja ein bisschen spooky, das macht mir auch Angst. Ich möchte dir sagen, ich finde das total tröstend, dass Jesus als der gerechte Richter kommt. Wenn ich mir unsere Welt anschaue, wenn ich mir die Geschichte anschaue und denke, ja, was wäre denn, wenn es keinen gerechten Richter gäbe? Da haben wir dann Leute wie Hitler, wie Stalin, und da kannst du jetzt noch viele Namen dazu nehmen, die Millionen Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ich bin froh, dass es einen gerechten Richter gibt, der hinschaut, dem das nicht egal ist. Die großen Sachen nicht, aber auch die kleinen Sachen nicht. In deinem Leben, wo du vielleicht konfrontiert wurdest mit Leid, mit Ungerechtigkeit. Gott schaut drauf. Unsere Aufgabe ist, dass wir nicht selbst für uns kämpfen, sondern dass wir ihm vertrauen, dass er eines Tages gerecht richtet. Selbst wenn das in unserem Leben nicht immer so greift, wie wir uns das vorstellen. Am Ende des Tages ist Jesus der gerechte Richter. Ich finde es tröstend. Vielleicht ist bei dir aber diese Unsicherheit da, wo du dich fragst, ja, aber ich bin ja auch nicht gut genug. Also wie wird Gott mich denn richten? Wie werde ich denn im Gericht abschneiden? Und auch da kann Verunsicherung kommen, da können auch Ängste hochkommen. Vielleicht ist das bei dir der Fall. Da möchte ich dich auch wieder daran erinnern, was ist denn hier die Grundlage, von der wir reden? Die Grundlage ist doch, dass wir als Jesus-Nachfolger keine Angst haben müssen vor Jesus, dem Richter, weil Jesus für uns nicht der Richter ist, der jetzt uns nach unserem Gutsein beurteilt, sind wir gerettet, sind wir verloren, sondern für uns ist Jesus der Retter, weil wir ihm glauben und ihm unser Leben anvertraut haben. Das heißt, wir sind gerettet durch ihn. Nicht, weil wir gut sind und weil wir alles richtig machen, sondern weil er für uns gestorben ist. Das ist die Grundlage, von der wir hier reden. Wir sind ja beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei. Okay? Wir kommen nicht in dieses Gericht an dieser Stelle. Wir werden auch gerichtet, aber es wird ein anderes Gericht sein. Die Bibel spricht von unterschiedlichen Gerichten. Es gibt dieses Preisgericht oder das Lohngericht, wo Gott natürlich auf unser Leben schaut, wie wir gelebt haben. Und da gibt es irgendwelche Bewertungen in einer Art und Weise. Aber da geht es nicht darum, sind wir verloren oder sind wir gerettet aufgrund unserer Taten. Und trotzdem wird so, wie wir leben und wie wir vor Gott gelebt haben, es wird einen Unterschied machen. Und dann gibt es das Gericht vor dem weißen Thron, wo es darum geht, wer ist jetzt hier bei Gott in der Ewigkeit gerettet und wer ist verloren? Und in dieses Gericht werden wir nicht kommen, wenn wir an Jesus glauben. Lass uns die Sachen hier nicht vermischen. Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus selbst, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und das ist ja das Fundament, auf dem wir stehen. Deswegen hab keine Angst vor Jesus, dem Richter. Wenn du Angst vor Jesus, dem Richter hast und du glaubst an Jesus, dann hast du irgendwo eine falsche Theologie in deinem Herz oder in deinem Kopf abgespeichert. Dann lass uns noch mal reden. Lebe aus der Gnade, die Gott dir geschenkt hat. Tue das Gute. Freu dich auf das Hochzeitsmahl des Lammes, auf die Wiederkunft von Jesus, aber hab nicht die Knute des Richters über dir. Vielleicht sitzt du hier, und das ist ein schwieriges Thema, ich finde es auch nicht leicht, und du denkst, oh, was mache ich denn, wo stehe ich denn? Ja, du solltest dich fragen, wo stehe ich denn in meinem Leben? Auf welcher Seite stehe ich denn hier gerade? Bin ich auf der Jesus-Seite und weiß, dass meine Schuld vergeben ist und dass ich aus Gnade leben darf, dann ist es gut. Dann sollte ich das nochmal stärken und sicher werden lassen. Oder aber du sagst, boah, mit Jesus habe ich gar nichts zu tun. Und jetzt höre ich hier, dass eines Tages Jesus nochmal wiederkommen wird auf diese Erde und mich richten wird. Dann sollte dir das zu denken geben. Und dann sollte das in dir eine Unruhe auslösen. Und es ist gut, wenn du an der Stelle unruhig bist. Und diese Unruhe, die sollte dich dazu führen, dass du sagst, ich möchte Frieden haben in meinem Leben. Ich möchte mein Leben in die Hände von Jesus geben, der für mich gestorben ist, der meine Schuld bezahlt hat. Ich möchte ihm mein unvollkommenes Leben in die Hände geben, dass ich Frieden habe, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern bis in Ewigkeit. Dann lade ich dich ein, dass du es heute machst, dass du eine Entscheidung triffst. Und dass du sagst, ja, soweit ich das verstanden habe, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich werde am Ende der Predigt darauf nochmal zukommen und ein Gebet auch anbieten an der Stelle. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Den letzten Punkt, dieser letzte Vers in diesem Bibeltext, wo davon die Rede ist, dass Jesus der König aller Könige ist, der Herr über alle Herren. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede, auch mit Leuten, die irgendwie kirchlich geprägt sind, also eine christliche Vorbildung haben, dann sagen die manchmal, Mensch, warum so viel Christus? Also warum drehen wir uns so viel um Jesus? Können wir nicht einfach nur über Gott reden oder so? Und ich denke dann, nee, also wir drehen uns in unserem Glauben viel um Christus, weil er der Höchste ist. Weil er der König der Könige ist. Wir drehen uns in unserem Glauben an Christus und da wollen wir auch nicht Christus klein halten, sondern Christus ist derjenige, der für uns sein Leben gelassen hat, der alles gegeben hat für uns. Deswegen sind wir aufgefordert, unser Leben für ihn zu geben. Und wenn wir von Christus reden, dann reden wir nicht nur von irgendeinem Menschen oder so, sondern wir reden letztendlich ja von Gott selbst. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist Gott. Das heißt, wenn wir Christus raushalten und sagen, er ist nicht so wichtig, dann halten wir Gott klein. Jesus Christus, er ist Gott. Er ist das deutlichste Bild, was Gott uns gegeben hat von sich selbst. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Jesus ist das Bild des lebendigen Gottes. Ein besseres Bild findest du nicht. Selbst wenn du ein Bildbearbeitungsprogramm hättest, es wäre nicht gut. Das Bild ist Christus. In seinem Namen ist die Rettung, in keinem anderen Namen. Vielleicht hast du viele Vorbilder, irgendwie menschliche Vorbilder vor Augen. Mensch, das sind tolle Leute und die haben was Tolles gerissen und die sind auch gut mit Gott unterwegs und so, alles gut. Aber unser eigentliches Vorbild sollte immer Christus sein. Das ist unser Fixpunkt, unser Orientierungspunkt. An dem ordnet sich alles. Da, wo Menschen nicht über Christus reden, auch in Gemeinden nicht, oder wo Christus in Büchern nicht auftaucht, oder was auch immer, in Gemeinden, Gottesdiensten nicht auftaucht, da fehlt das Entscheidende. Wir kommen um Christus nicht herum. Und deswegen ist es so gut, wenn wir auch in dieser Zeit, auch an diesem Tag, wenn wir ihn vor Augen halten und wenn wir ihn anbeten und wenn wir verstehen, wir haben einen König, ist der König aller Könige. Egal, was in der Welt passiert und egal, wer sich zum König aufspielt, es gibt den einen, der würdig ist und den wollen wir anbeten mit unserem Leben. Und uns freuen, dass er unser Bräutigam ist und dass er uns heimholt. Und ob du Mann oder Frau bist, ganz egal, aber bereite dich vor und mach dich schön für ihn. Lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Und vielleicht schließen wir einfach die Augen. Ich habe eben reingefragt, so, ja, wo du stehst mit Jesus. Ob du ihm schon nachfolgst oder nicht. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du eine Entscheidung triffst an diesem Tag, dass du Jesus dein Leben anvertrauen kannst. Dass du sagen kannst, ja, ich weiß noch nicht alles von dir, Jesus, aber wenn es dich gibt, dann möchte ich dir mein Leben geben. Mit all dem Schlamassel, mit all den Fehlern, mit all meinen Baustellen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass du mit deiner Gnade mein Leben neu machst, weil du für mich gestorben bist. Wenn du diese Entscheidung festmachen möchtest, das erste Mal in deinem Leben, vielleicht aber auch erneut, weil du vielleicht die letzte Zeit dich von ihm entfernt hast, dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hand nach oben streckst, als Zeichen der Entscheidung für Jesus selbst. Dann mach das doch gerade. Lass uns doch gemeinsam ein Gebet sprechen, ein Übergabegebet. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du es auch nochmal festmachen und nachsprechen. Ich bete immer so satzweise vor und dann betet doch einfach hinterher. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du mein Leben neu machst. Komm und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Schenke mir dein Leben. Schenke mir deinen Frieden. Ich danke dir für all das Gute, was du bereithältst für mich. Jesus, und so preise ich dich dafür, dass du lebendig bist. Ja, und da, wo Menschen dich anrufen und Menschen ehrlichen Herzens sagen, komm in mein Leben, da kommst du hinein. Da schenkst du neues Leben, da schenkst du Veränderung, da schenkst du Perspektive, da schenkst du deinen Frieden von aller Schuld. Herr, und so bete ich für die Personen, die die Hand gehoben haben, Herr, dass du ihnen nahe kommst und dass du an ihrem Leben wirkst. Dass dieser Punkt, dieses Gebet heute Morgen nicht das letzte ist in ihrem Glaubensleben, sondern dass es der erste Schritt ist zu einem Leben mit dir. Komm und breite dich aus und räume du das Leben auf und sortiere du, ordne du, wie es dir entspricht. Herr, wir wollen als Menschen uns vorbereiten auf deine Wiederkunft. Wir wollen dir Raum geben, voller Sehnsucht laden wir dich ein. Komm und zeige dich in unserem Leben. Komm und zeige dich in unserer Gemeinde. Komm und schreib du deine Geschichte mit uns. Herr, und so ehren wir dich und so beten wir dich an, du König aller Könige und Herr aller Herren. Amen.